Zweimal hören ist besser wie einmal und noch besser wie keinmal. Das Thema ist, in ihm haben wir. Laut Epheser 1,7, da steht nämlich drin, in ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und das darfst du dann auf dich münzen. In Jesus hast du und habe ich die Erlösung durch sein Blut. Ganz eine wichtige Aussage, vor allem auch, wenn du in einer Kampfsituation steckst, wenn du bedrängt wirst vom Feind und Schwierigkeiten von was weiß ich allem, dann kannst du dem gegenhalten, in ihm, in Jesus, habe ich die Erlösung durch sein Blut. Und niemand kann das ändern und niemand kann es rückgängig machen. Das ist das Schönste noch dran. Also sein Blutopfer hat uns erlöst. Und da gibt es mehrere Dinge, von denen wir erlöst sind. Aber das A und O ist die Erlösung von der Sünde. Das ist einfach das Geheimnis des Christseins. Und es ist nicht deine Baby-Taufurkunde, die dir die Erlösung von der sogenannten Erbsünde gibt. Diese Taufurkunde ist sozusagen ein Fake auf Neudeutsch. Aber das Blut Jesu, das hat dir die Erlösung von der Sünde, von der Erbsünde geschaffen, geschenkt. Und sehr viele Christen haben einen Denkfehler in sich. Sie denken, Gott ist irgendwo da oben und ich bin hier da unten als schwacher Mensch, kann aber eigentlich nicht viel tun, weil ich ja schwach bin. Und sagen sie sich, wenn ich gut lebe, dann tut Gott etwas für mich und wenn ich sündige, straft er mich. Und ja, vielleicht erhört er mal mein Gebet, wenn ich wirklich gut drauf war. Aber das ist ein Fake, das ist eine Lüge, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, Gott ist nicht irgendwo da oben, weil da kommt das Weltall, wie wir wissen. Er ist in uns, wenn wir wiedergeboren sind. Und wir sind in ihm. Das heißt, wir sind im Geist mit Gott verbunden, mit Jesus verbunden. In der Bibel heißt es von der Gemeinschaft des Geistes. Auf der geistlichen Ebene sind wir mit Gott verbunden. Ja, auf der fleischlichen Ebene noch nicht. Das kommt auch noch. Aber momentan ist es die geistliche Ebene, die uns mit Gott in Verbindung gebracht hat. Und wir lernen, diese geistliche Ebene anzuzapfen, damit diese wunderbare Gnade und Kraft aus dem Himmel, aus dem Bereich des Geistes, in unsere irdische, fleischliche Umgebung und uns hineinfließt und der Segen einfach zu uns kommt. Die Schrift sagt, dass wir ihm nahe sind und nicht mehr ferne sind. Weil er in unserem Geist ist, er in uns und wir in ihm. Das ist das A und O des Ganzen. Und in ihm, in Christus, in Jesus, haben wir etwas Großartiges bekommen. Durch dieses Opferblut Jesu sind wir mit Gott versöhnt. Ganz wichtig, vor allem dann, wenn du Schwierigkeiten einmal hast, wenn Krankheit angeklopft hat, wenn du vielleicht auch mal den richtigen Bock geschossen hast, also sozusagen gesündigt hast und die Verdammnis dir im Nacken sitzt, dann musst du immer auf das schauen, was das Opferblut Jesu da gemacht hat, diese Versöhnung. Ja, deine Sünde ist schon gesöhnt worden, hast es noch nicht einmal begangen. Und es nützt dir nichts, wenn du vor Gott auf Knien daherkommst und ganz intensiv um Vergebung flehst und bittest und tust. Wenn du nicht das Blut ins Spiel bringst, kriegst du keine Vergebung. Ja, ohne Blut vergießen gibt es keine Sündenvergebung. Und unser Glaube darf dieses Blut von Jesus in Anspruch nehmen. Das ist wichtig. Die Religion hat da Blödsinn erzählt. Ja. Zur Buße so und so viel beten und Wallfahrten gehen, damit es wieder sozusagen gesünd wäre, nützt alles nichts. Es ist nur ein Getue. Das Einzige, was da was nützt, ist das Blut von Jesus. Und das dürfen wir als Gläubige ins Spiel bringen. Und dann reinigt uns sein Blut von aller Ungerechtigkeit, von aller Sünde. Und dann bleibst du aber auch im Glauben stehen, weil die Verdammnis möchte dir dann was anderes erzählen. Aber wir stehen auf dem Opferblut von Jesus. Und dann muss die Verdammnis, das schlechte Gewissen, was immer es auch ist, dich einfach verlassen. Der Geist, der meistens dahinter steckt. Also zwischen dir und deinem himmlischen Papa steht nichts mehr. Das Trennmittel, die Sünde ist gesöhnt, ist weggetan. Wir sind mit Gott in eine Freundschaft eingetreten. Ja, wir sind seine Freunde geworden. Das ist ja interessant, oder? Gott ist dein Freund, dein Papa. Jesus ist dein Freund, dein großer Bruder. Und das ist das A und O. Und darum heißt das Evangelium ja gute Nachricht. Es steht im Epheser 1,7 und der Vers geht noch ein bisschen weiter. Ich lese ihn noch mal komplett. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Also die Betonung liegt auf haben. Wir haben die Versöhnung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben durch sein Blut die Vergebung unserer Sünden bis hin zur Erbsünde von Adam her. Warum? Aus dem Reichtum seiner Gnade. Reichtum bedeutet viel, brutal viel Gnade. Nicht nur ein bisschen Gnade, so, naja, begnadige ich doch so, mal drücke ich 2, 3 Augen zu. Nein, es ist ein Überfluss an Gnade, weil das Blut Jesu für uns gesprochen hat und es hört nicht auf, für uns zu sprechen. Ja, der Predigt hat in der Konferenz geheißen, es ist in Echtzeit. Das Blut spricht in Echtzeit, also dauerhaft spricht das Blut für dich und für mich, für jeden, der das glaubt. Sein Opferblut hat uns erlöst. Das Opferblut hat völlig ausgereicht. Mehr braucht es einfach nicht. Und gibt auch nicht mehr. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Es gibt nur diese eine Möglichkeit. Und in Christus haben wir diese Möglichkeit. Er hat uns erlöst von der Sünde, vom Samen Adams, von der Sündennatur, von aller Schuld, von aller Verdammnis. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Das Grundproblem der Menschheit ist dadurch gelöst. Und das Problem haben oft noch Christen, die sollten es eigentlich nicht mehr haben. Dieses Grundproblem von Sünde und Fluch und so weiter. Es sind oft die Christen einfach nicht richtig gelehrt worden, das ist dann das Problem. Und dann kommen natürlich auch falsche Ergebnisse hervor. Diese Leute haben dann diese wunderbare Erlösung aus seinem Reichtum der Gnade nicht verstanden, weil es ihnen nicht gelehrt oder nicht gesagt worden ist. Oder sie haben es einfach nicht akzeptiert oder abgelehnt und ignoriert. Und vor allem haben religiöse Irrlehrern Gift in die Herzen gestreut. Das ganze religiöse Zeug ist das größte Problem der Christenheit. Hört sich auch so an, wird auch mit Bibelworten gespickt, ist auch Jesus das Thema und trotzdem daneben vorbei. Das ist das Übel. Tatsache des Evangeliums ist, dass Gott uns Gerechtigkeit zugesprochen hat, weil wir an Jesus glauben. Er hat uns das geschenkt. Vielleicht kannst du es so vorstellen, Gott sagt zu dir, hey du glaubst an das Blutopfer meines Sohnes. Das gefällt mir und deshalb spreche ich dich jetzt gerecht. Ohne dein eigenes Zutun. Alle deine Sünden, Verbrechen, die nehme ich jetzt von dir weg und lege sie auf das Opferlamm. Du bist jetzt frei. So könnte man sich das vorstellen. Ja, wenn ich hier sage, jetzt lege ich es aufs Opferlamm, dann ist es so, weil im Geist gibt es ja nicht unsere Zeitrechnung. Im Geist ist es immer so, dass Jesus, obwohl er auf dem Thron sitzt, genauso als am Kreuz hängt. Das ist zeitlos, das ist eine Ewigkeitssache. Drum kann immer deine Sünde jetzt auf das Opferlamm gelegt werden. Und so bist du frei. Alle sind frei, die wirklich glauben. Bei so einem religiösen Menschen, der dann nicht dementsprechend geglaubt oder gelehrt und geglaubt hat, stelle ich es in Frage. Aber ich brauche es nicht entscheiden, weil das ist Gottes Sache. Aber wenn du dir vorstellst, der Barabbas, der eingesperrt war, ein Verbrecher und Mörder, der hätte ja gekreuzigt werden müssen. Und er wurde anstelle von Jesus freigelassen, weil Jesus, der Unschuldige, der Sündlose, für ihn ans Kreuz gegangen ist. Der Barabbas ist ein Bild für uns, für alle Menschen. Wir sind alle Sünder von Adam her, auf Deutsch gesagt Verbrecher und Mörder unterm Strich. Und ein Unschuldiger, das Lamm Gottes, Jesus, wurde an unserer Stelle ans Kreuz geheftet. Er hat deine und meine gerechte Strafe erhalten, die eigentlich uns zugedacht war. Genauso wie der Barabbas, er war verurteilt, er hätte wirklich gekreuzigt werden müssen. Da gab es eigentlich keinen Ausweg. Und der wurde einfach so freigelassen. Ich kann mir vorstellen, dass der Mann da schon ein bisschen konfus war und sich gedacht hat, das kann ja jetzt nicht sein. Ich glaube, ich träume oder so. Aber es war so, er wurde freigelassen. Wenn der oberste Richter oder der Statthalter war es, der Pontius Pilatus, das sagt, dann ist es so. Und wenn Gott sagt, ich lasse dich frei, ich habe dir deine Schuld weggenommen, dann ist es so. Da kann man es nicht anzweifeln und hinterfragen und ob jetzt das so ist, ach, die lassen mich jetzt frei und die anderen fangen mich wieder ein und sperren mich dann wieder weg oder so. Nein, wir sind wirklich frei. Das ist das wahre Evangelium und das ist eine wunderbare Nachricht. Also da kann man wirklich nicht anders sagen. Die Wurzel des ganzen Problems auf dieser Welt ist eben diese Sünde. Und diese Sünde von Adam her wurde beseitigt. Und wenn die gekappt ist, diese Wurzel, stirbt die Pflanze. Das ist logisch, oder? Die Auswirkung von der Wurzel wäre, wie es bei uns einmal war mit Tomaten, wären schöne, rote, gesunde, geschmacksvolle Tomaten gewesen. Aber die Wühlmaus hat die Wurzel weggefressen und es gab keine Tomaten. Die Frucht ist nicht gekommen. So, jetzt werden bei uns in unserem Geist die Wurzel der Sünde beseitigt ist, dann gibt es keine Frucht der Sünde mehr. Und aus dem Sünder wird ein Gerechter, weil anstelle von Adams Samen Gottes Same, der Same der Gerechtigkeit und Heiligkeit in unsere Herzen eingesät und gepflanzt wurde. Dann wachsen gute Früchte. Ja, die Früchte des Geistes werden sie in der Bibel genannt. Angefangen von der Liebe. Das ist das A und O der ganzen Sache. Römer 5,19 sagt uns, dass durch Adams Sünde alle in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, die nach ihm kamen. Alle stammen von Adam ab und damit sind alle Sünder geworden. Durch den Gehorsam von Jesus sind alle Glaubenden in die Stellung von Gerechten versetzt worden. Ja, die einen zum Schlechten versetzt worden, zu Sündern, auch wenn sie nicht gesündigt haben, sind sie trotzdem wegen Adam von Natur aus Sünder und haben nicht die Herrlichkeit Gottes verdient. Und wir haben sie eigentlich auch nicht verdient, aber durch den Glauben an Jesus, weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, wurden wir in die Stellung von Gerechten versetzt. Das ist eine wichtige Position, dass du siegreich sein kannst. Und ja, ich glaube, alle wissen es, weil ich habe das schon so oft gesagt. Und vielleicht denkt sich der eine oder andere, ach, höre ich das Gleiche schon wieder. Aber in welcher Stellung siehst du dich wirklich? Hör mal in dich hinein. Vor allem dann, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn Anfechtung kommt, wenn Schmerz auftaucht, wenn irgendwas ist und der Feind hinter dir steht und sagt, ah, das hast du deshalb, weil du da und da gesündigt hast, Fehler gemacht hast, nicht in der Liebe gewandelt bist, keinen Zehnten gegeben hast. Das gibt es in manchen Gemeinden, da wird der Zehnte so als Druckmittel gesetzt. Und dann kommt die Verdammnis. Und die steckt in den meisten Christen so ganz unterschwellig, sie würden es nicht einmal zugeben. Aber das muss man, da muss man in sich hineinhören und einmal schauen, was habe ich wirklich in meinem Herzen? Wie sehe ich mich wirklich? Und wenn du dich in der Stellung von eines Gerechten siehst, in der Stellung von Jesus, dann steht dein Glaube auf, dann wirst du, ja, dann wirst du zum Löwen. Dann gehst du gegen den Feind vor und du vertreibst ihn und du wirst hartnäckig gegen ihn vorgehen und du wirst siegreich sein. Aber wenn er dir Glauben machen kann, dass du ja ein Sünder bist irgendwo und doch noch irgendwo etwas nicht ganz so passend ist, bist du dauernd in der Niederlage. Um diesen Punkt dreht es sich. Das ist das A und O des ganzen Glaubenslebens. Also wenn du glaubst an Jesus und das Blutopfer am Kreuz, bist du aber in der Stellung in Christus. In der Position in Christus bist du ein Gerechter. Dahin wurdest du versetzt aus Gottes Gnade. Du musstest dich da nicht hinarbeiten. Dahin bist du versetzt. Und das muss intus sein. Das muss in deinem Herzen die Oberhand haben. Wenn das immer wieder mal der Feind versucht, dir das madig zu machen, ja, das gibt's. Und umso fester du in dieser Wahrheit steckst, umso weniger wird er es schaffen, dich davon abzubringen. Weil wenn du es im Herzen wirklich hast, dann lebst du das auch. Dann fängst du an, aus dieser Position zu leben. Dann fängst du an, in deinem Leben Herrschaft auszuüben. Über alle deine Feinde, über Umstände und so weiter. Und da möchte uns der Heilige Geist hinführen, dass wir das tun. Dann spiegelt sich das in ihm, in Christus, wieder in deinem Leben. So, was bedeutet nun dieses Wort gerecht eigentlich? Also ich sage, es bedeutet sündlos, heilig, tadellos und unsträflich. So schreibt es der Paulus. Tadellos und unsträflich. Also du wirst nicht mehr getadelt und nicht mehr gestraft. Das ist eine schöne Sache, oder? Jeder will doch nicht gestraft werden und getadelt werden, sondern Freispruch haben. Weil in Christus bist du wegen seiner großen Gnade versöhnt mit Gott. versöhnt mit Gott, Frieden mit Gott. Der Trennungsgrund ist beseitigt, die Sünde ist gesühnt, es ist alles auf das Opfer gefallen und du bist frei. Du bist frei von Gesetzen, Geboten, allen möglichen religiösen Leistungen. Du brauchst nicht Gott mit irgendwelchen Dingen zu gefallen, um gesegnet zu werden. Das ist überhaupt nicht mehr notwendig. Das Gesetz mit all seinen Vorschriften ist mit Jesus Christus zu Ende gegangen. Römer 10,4 sagt, Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das ist diese Aussage schlechthin. Ende bedeutet Ende. Mit Jesus am Kreuz und Auferstehung war mit dem Gesetz Ende. Ja, die Juden haben es noch weiter praktiziert, bis zum Jahr 70, als ihr Tempel dann Nährboden gleich gemacht wurde, dann konnten sie es auch nicht mehr praktizieren. Es ist sich erfüllt, was Jesus schon vorausgesagt hat. Es ist Schluss mit dem und das muss man nicht wieder neu hervorkramen und wieder neu aufrichten. Der Glaube wird uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Paulus schreibt in Römer 3,21, jetzt aber, das ist die schöne Aussage, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Ohne Gesetz, ohne Gebote, ohne Vorschriften, durch Glauben wird ein Mensch gerechtfertigt. Das heißt, er wird sündlos, heilig, tadellos und unsträflich aus Gottes Sicht. Ja, auch wenn es von den Werken her noch gar nicht ist. Aber vielleicht sind die Blüten von der Wurzel der Sünde noch ein bisschen dran an der Staude. Das kann schon sein. Aber die verdorren und fallen ab. Und dann wächst diese Saat der Gerechtigkeit auf und die Früchte wird Liebe, Friede, Freude, Gnade, Freundlichkeit und so weiter. Diese Früchte bringt ein Christ, der im Geist wandelt. Also, solange ein Christ im religiösen Fleisch werkelt, werden die Früchte sich nicht ändern. Das funktioniert dann nicht so richtig. Gut, mit Jesu Tod am Kreuz ist ein für alle Mal Schluss mit dem Gesetz. Fang nicht wieder an oder lass das nicht wieder irgendwo eintrichtern. Ohne Gesetz gibt es natürlich auch keine Übertretung, sagt uns Römer 4,15. Ja, wenn du kein Gebot hast, kannst du es nicht übertreten. Das ist ganz logisch, oder? Das soll ich da nicht dazu sagen. Aber da sehen wir, wie wertvoll aus Gottes Sicht dein Glaube an Jesu Opfer ist. Ja, sein Blutopfer und dein Glaube. Das ist sowas von wertvoll, dass es völlig ausreicht. Ohne eigenes Zutun wirst du gerechtfertigt und stehst vor Gott tadellos und sündlos und unsträflich. Wie toll, wie toll. So wertvoll ist für Gott dein Glaube. Das reicht ihm. Mehr kannst du nämlich eh nicht bringen. Du hättest eh keine Chance. Es geht nur über diese eine Chance. Du könntest der beste Mensch sein auf der ganzen Welt, dein ganzes Hab und Gut hergeben für die Armen und Tag ein, Tag aus beten und Fürbitte tun. Es würde nicht reichen. Weil nur eine Sache reicht und das war das sündlose Blutopfer von Jesus. Und du und ich, wir hätten kein sündloses Blutopfer bringen können. Weil solange wir von Adam abstammen, sind wir sündig, können wir das Erlösungswerk nicht machen. Darum kam Jesus nicht von Adam abstammend, sondern aus Gott geboren, als sündloser Mensch. Und genau sein Blut konnte dieses Erlösungswerk vollbringen. Gott hat dieses Opfer für uns gebracht. Es war für ihn mit Sicherheit eines der überhaupt das schmerzlichste Opfer, das er bringen konnte. Aber er machte Jesus zur Sünde und sah dann nicht mehr seinen geliebten Sohn in ihm. Als Jesus zur Sünde wurde, zur personifizierten Sünde, sah Gott den übelsten Sünder und Verbrecher überhaupt in diesem Jesus. Klar, dieser Tausch hat stattgefunden. Und so einen üblen Verbrecher und Sünder, egal, Massenmörder, Vergewaltiger, was weiß ich was alles, den will man ja abstrafen, oder? Ist ja ganz klar. Wenn man sowas manchmal mitkriegt in den Medien, was wieder einen erwischt haben, dann kommt dann schon immer wieder mal die Frage, müssen wir da nicht wieder die Todesstrafe einführen mit solchen Leuten? Man sieht dann nicht mehr, ja, das ist ja ein Mensch, man sieht den Sünder, man sieht den Verbrecher, man sieht diese üblen Taten, die er getan hat. Und so hat Gott Jesus gesehen, der Vater hat dann Jesus so gesehen. Dann kann man auch sich vorstellen, warum in Jesaja 53,10 steht, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Ihm gefiel das. Wenn er dann noch seinen Sohn gesehen hätte, hätte es ihm nicht gefallen. Es hätte es ihm das Herz gebrochen. Aber er sah die Sünde. Und er sah schon, wen er damit erlöst. Er sah schon dich und mich und all die, die gläubig geworden sind. Ja, dann, wie heißt er, er hat viele Brüder zur Herrlichkeit geführt durch seinen Tod. Ja, vorher hatte Gott einen Sohn. Jetzt hat er Millionen und Milliarden Söhne und Töchter durch dieses Opfer. So kann man das verstehen, dass hier steht, es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen. Und mehr konnte er gar nicht tun, aber das hat ausgereicht. Kolosser 1, 21 bis 23. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Deutlicher kann man es nicht sagen. Wir, die wir einst fern und entfremdet waren, Feinde Gottes waren, ja, weil wir Sünder waren, in den bösen Werken, schreibt er hier, hat er nun versöhnt mit Gott. Und wie? Durch seinen Leib und durch den Tod, durch sein Blutvergießen. Und damit hat er uns, hier steht es, was ich vorher gesagt habe, heilig und tadellos und unsträflich vor sich hingestellt. Jetzt kommt dann der Vers 23, der so, ja, möchte fast gar nicht sagen, Bedingung in sich trägt. Er sagt, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Das ist der Teil, den wir zu tun haben. Wenn wir zum Glauben gekommen sind, sollen wir auch im Glauben bleiben, gegründet und fest, und uns nicht abbringen lassen von unserem Glauben an das Evangelium, weil das Evangelium hat eine riesige Hoffnung noch in sich. Die Hoffnung aufs ewige Leben, die Hoffnung auf Leben in seiner Herrlichkeit, die Hoffnung, dass unsere Leiber auch noch verwandelt werden, umgestaltet werden, erlöst werden und nicht mehr der Leib der Niedrigkeit uns Probleme bereiten kann. Dass wir aus dieser Ebene auch noch befreit werden. Aber das heißt, kommt erst noch. Aber jetzt ist für uns wichtig, dass wir das Sünderbewusstsein wirklich vom Bord schmeißen. Das muss oft einmal noch so in einem Bord, wo man meint, da hat er doch noch nicht alles so richtig gemacht oder zu wenig getan oder egal, ist ja wurscht. Das muss alles weg, weil der Preis ist bezahlt. Dieses Sünderbewusstsein blockiert einfach nur deinen Geist und deinen Glauben. Du musst wissen, in ihm, in Christus, bist du kein Sünder mehr. Egal was passiert, in ihm, durch ihn, durch sein Blut bist du keiner mehr. Du bist der Sünde abgestorben. Oder halte dich der Sünde für tot, sagt Römer 6,11. Halte dich der Sünde für tot. Und wenn die Sünde dich toucht, reagierst du nicht mehr drauf. So wie mit einem toten Menschen, du bietest ihm eine Flasche Bier an, die er eigentlich immer gern getrunken hat, er reagiert nicht mehr drauf. Der trinkt das Bier nicht mehr, weil er ist tot für das Bier. So kann man sich das vorstellen. Wenn die Sünde dir was anbietet, dann reagierst du nicht mehr drauf, weil du der Sünde gestorben bist. Das soll man uns sehen in Christus. Denn wir haben Christus angezogen in der Taufe, sagt Galater 3,27. Ja, und wenn wir ihn anziehen, sind wir in ihm. Das ist dieses Thema. Beispiel ist, der dicke warme Kapuzenmantel, den du anziehst. Und wenn du das tust, dann steckst du im Mantel, oder? So ein Bild, Christus angezogen wie einen Mantel. Der umgibt uns, der wärmt uns, der schützt uns. Ja, der ist um uns herum. Genauso stecken wir in Christus. Aber nicht in irgendeinem Mantel, sondern in einem Königsmantel. Einen Mantel der Herrlichkeit ist uns da gegeben. Ein königliches Gewand haben wir bekommen. Ja, was Edles, was Tolles. Wir haben damit auch diesen Bettlermantel des Sünders, den uns der Satan angezogen hat, den haben wir damit ausgezogen. Ja, weil wir haben nicht den Königsmantel über den Bettlermantel angezogen, das passt nicht zusammen. Aber wir haben den Bettlermantel, den sündigen, satanischen Mantel ausgezogen. Jetzt haben wir Christus angezogen, Jesus, wir sind in ihm. Ja, als wiedergeborene Christen sind wir in Christus. Das ist unsere Stellung, das ist unsere wahre, wirkliche Identität in Christus. Das muss uns immer noch mehr bewusst werden, wer wir sind, was wir sind, welche Identität, das wir eigentlich tragen, welchen Stand wir haben, wer ist unser Vater, unser Gott und in welchem Rechtsverhältnis leben wir als Bürger des Himmels, was steht uns zu? Ja, eigentlich, wir sollten sein wie Jesus. Aber wir sind nicht Jesus, nicht, dass jemand meint, ja, wir sind jetzt alle Jesus. Aber vielleicht kann man sagen, so kleine Jesus sehen. Weil wir sollen ihm nachahmen, als Jünger, als Schüler. Ja, dieser Jünger-Ausdruck hat sich so eingebürgert von früher her. Eigentlich heißt es Schüler oder Auszubildende oder Nachfolger. Und die sollen von ihm lernen, wie man richtig lebt, ja? Wie man geistlich agiert und reagiert und arbeitet. Weil wir sind mit Jesus gestorben, ja, gekreuzigt, gestorben und auch wieder auferstanden. Das ist unsere neue Identität. Ja, wir haben den Namen Jesus auf unsere Stirn geschrieben bekommen. Kann mich erinnern, wir haben einmal eine Frau getauft und dann ist sie nach Hause gekommen und hat es ihrer Mama erzählt. Und die Mama hat dann gefragt, ja, und wie heißt denn dann jetzt? Die hat gemeint, sie hat jetzt einen neuen Namen bekommen, weil die Welt denkt so, bei der Taufe kriegt man seinen Namen. Das ist auch wieder ein totaler Irrsinn. Wir sind getauft auf den Namen Jesus, aber wir heißen nicht Jesus, aber wir sind mit ihm identifiziert. Wir haben den Namen Jesus bekommen, um den Namen Jesus auch zu benutzen, um in diesem Namen Jesus siegreich zu sein. Das müssen wir auch mal wieder studieren und uns damit beschäftigen, dass der Name Jesus wieder Priorität bekommt. Und in dieser Position, in dieser Identität als Christ in Christus, sollten wir lernen zu leben, dass wir die Vorzüge dieser Position, diese Stellung auch ausüben und erleben. Ja, wir haben eine super Position, eine super Stellung. Es kann kein Besseres eigentlich gar nicht geben. Und wir wissen es oft nicht oder wir denken nicht dran und dann leben wir wieder so, wie man es gewohnt ist, von der Welt her, von der natürlichen Ebene. Und da müssen wir umdenken, dass wir Autorität ausüben und auch dranbleiben, ja, wenn der Schmerz dich quält, dass du nicht, ah, jetzt habe ich einmal gebetet, hat nicht geholfen, ah, jetzt gehe ich lieber zum Arzt. Freilich gehen wir zum Arzt, wenn es nicht anders geht, das ist nichts gegen Ärzte. Aber wir müssen lernen, unsere Autorität aus der Identität mit Jesus auszupacken, anzuwenden und zu vertreiben. Ja. Früher hat mir immer ein Pastor gepredigt, wie so ein schwarzer, böser Hund, der Spitz, der dich ans Wadel beißt, und dass du ihm dann einen Tritt verpasst und weg mit dir, lass los und weg mit dir. Ja. So gehen wir dann mit den Mächten der Finsternis um, die sich da ans Wadel beißen bei uns. Weg damit, wir haben Autorität. Der Feind gehört unter unsere Füße und nicht auf unseren Kopf. Auf unserem Kopf ist der Segen Gottes und nicht der Dämon, der uns piesackt. Und das lernen wir zu praktizieren, auszuüben, vor allem mit Worten. Ja, unsere Worte sind sehr wichtig, weil das Schwert des Geistes ist in unserem Mund. Wir sollen nicht dauernd von Satan über den Tisch gezogen werden, belogen, betrogen und geknechtet, sondern wir sollen frei sein. Und wenn du die Autorität, die dir gegeben ist, nicht anwendest, wirst du wahrscheinlich dein Leben lang in Schwachheit und Niederlage leben müssen. Du bist ein bisschen ein religiöser Schnüsel, aber du hast keine Kraft und Autorität, weil du sie nicht einsetzt, weil du es nicht lernst, damit umzugehen. Und wir lernen es aber. Also, du hast es eigentlich. Jetzt musst du lernen, dass du da umschaltest auf die geistliche Ebene, dass du richtig reagierst und dir nicht einmal alles gefallen lässt oder nur Lösungen aus dem natürlichen Bereich suchst für deine Probleme. Gibt's auch. Und der Heilige Geist gibt uns manchmal auch den Impuls, mach so und mach so im Natürlichen. Und das funktioniert, weil es auch vom Heiligen Geist gekommen ist. Aber manchmal muss man wirklich voll auf die geistliche Ebene umschalten. Ja, umschalten, wie man ein Fernsehgerät einfach umschaltet auf ein anderes Programm. Weg vom fleischlichen Programm hin zum geistlichen Programm, hin zur Autorität im Namen Jesu. Mit der Gewissheit, dass du Autorität hast und dass du die Waffenrüstung Gottes zur Verfügung hast. Und dann kannst du sie auch einsetzen. Wir schalten praktisch gesagt um auf das Programm in Christus. Aus dieser Ebene, auf der Ebene des Geistes in Christus, da fließt Kraft. Und das ist A und O. Wenn du gelernt hast, auf diese Ebene umzuschalten, dann die Kraft zu ziehen, dann verschwinden, egal, Schmerzen, Krankheiten, Probleme, dämonische Mächte, relativ schnell aus deinem Leben, weil Gottes Kraft viel, viel mehr ist. Und die stände uns eigentlich zur Verfügung und wir sind nicht gelehrt worden, das zu nehmen. Ja, die Bibel sagt, dass wir mit Kraft aus der Höhe begleitet wurden. Ich komme später noch auf diesen Vers. Als wir den Heiligen Geist empfangen haben, haben wir Kraft aus dem Himmel empfangen. Und wenn wir in die Ebene des Geistes umschalten, ist uns diese Kraft auch zur Verfügung, weil sie ist ja da. Sie muss ja erst nicht wieder irgendwo herkommen. Der Geist Gottes ist ausgegossen auf alles Fleisch, auf die ganze natürliche Welt, meint er hier. Und da ist sie auch zu finden, aber eben auf der geistlichen Ebene. Die Religion hat die Menschheit jahrhundertelang belogen und betrogen. Darum predigen wir das Wort Gottes und diese Sache, die Stellung in Christus, unsere Rechtfertigung aus Glauben. Das macht einfach Sinn. Das ist die wertvollste Sache, die es einfach gibt. Das Gleichnis vom Weinstock hat uns Jesus damals gegeben. Johannes 1,14. Die Rebe, wenn am Weinstock bleibt, sagt er, bringt sie viel Frucht. Was macht die Rebe? Die Rebe zieht nicht mit Gewalt aus dem Weinstock Saft, um endlich Frucht zu bringen, sondern sie bleibt einfach am Weinstock. Und die Kraft, der Saft kommt vom Weinstock her, von unten, von der Wurzel und versorgt diese Rebe und dann kommt Frucht, ganz automatisch. Jesus hat es nicht einfach gesagt, damit seine Bibel voll geworden ist, sondern es ist ein Gleichnis, ein Beispiel für uns, wie wir mit ihm verbunden sein sollen. Wer in ihm bleibt, wird von ihm versorgt, dann fließt die Kraft, da fließt der Saft und die Frucht kommt früher oder später hervor. Ganz automatisch. Da muss sich die Rebe nicht so sehr bemühen, um endlich jetzt eine Frucht hervorzubringen. Sie kommt, weil der Nachschub nicht ausbleibt. Und gleichzeitig sagt Jesus dann, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Ja, in ihm bleiben, am Weinstock bleiben und seine Worte, der Saft sozusagen, in uns bleibt, dann werden wir Frucht bringen, indem dass unsere Gebete gehört und erhört werden. Und dieses Bitten hier ist eigentlich vom Urtext her so gemeint, dass wir fordern, was wir wollen, was uns zusteht. Ja, wir fordern jetzt weniger von Gott, weil er will uns sowieso geben. Wir fordern in der geistlichen Welt das ein, was uns zusteht, was uns gehört durch das Opfer von Jesus. Und er sagt hier, es wird uns geschehen, weil wir da Autorität ausüben. Ja, dieses Fordern ist Autorität ausüben. Und das müssen wir praktizieren. Die Bundesrechte, die gehören uns. Jeder geistliche Segen der Himmelswelt ist uns geschenkt, er gehört uns. Und wenn du den Segen nicht siehst in deinem Leben, dann geh, bleib am Weinstock und fordere dein Recht ein, fordere die Segnungen ein. Und wenn du ganz gezielt eine Segnung brauchst, ob da Finanzen sind oder ja, weil der Fuß schmerzt, dann fordere dein Recht ein. Dieser geistliche Segen muss in die natürliche Welt, in dein Leben hineinfließen, indem das dann eben du versorgt bist, Wohlstand hast und einen gesunden Fuß in Jesu Namen. Es steht dir zu, weil bezahlt wurde für deine Heilung und für deinen Wohlstand. Du brauchst es nicht bei Gott erbetteln. Gott weiß es und er möchte es dir geben, aber wir müssen seine Prinzipien erkennen und nach seinen Prinzipien, nach dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, müssen wir handeln. Und dann wird es auch so geschehen. Ja, der Lernprozess ist vielleicht nicht unbedingt der angenehmste, weil es nicht immer gleich so funktioniert. Aber wenn du es einmal gelernt hast, wenn die Praxis in kleinen Dingen erst funktioniert und dann immer größere Dinge geschehen, dann wirst du da fit drin. Ja, und dann funktioniert es immer mehr und auch bei wirklich großen Zeichen und Wundern. Das ist das, was wir immer haben können. Geistesgaben oder so große Wunder, wie man dann in der Apostelgeschichte oft liest, wo eine Dienstgabe am Wirken ist, eine Geistesgabe am Wirken ist, ja, das ist mehr in der Hand des Herrn. Aber diese ganz normalen Sachen, die wir brauchen, die kann jeder für sich einfordern und empfangen von Gott, aus der geistlichen Welt. Da ist nicht irgendwo, dass der Herr sagt, na, heute nein, heute nicht. Das stimmt einfach nicht, weil jeder geistliche Segen der Himmelswelt für uns parat gestellt ist. Aber das müssen wir erst so erkennen und abholen, einfordern aus der geistlichen Welt. Dem Feind in die Schranken weisen, dass er zur Seite rückt, damit der Segen fließen kann. Gut. Also du musst dieses Evangelium, deine Erlösung durch sein Blut wirklich tief in dir verstanden und verankert haben. Dass du in ihm bist, dass du in seiner Position bist, mit ihm identifiziert bist. Da kannst du auch in seiner Kraft leben. Und da brauchst du und ich und wir alle Christen tiefere Offenbarungen darüber. Und die kriegst du, wenn du darüber nachdenkst, meditierst, vorn anstellst, ja, nicht irgendwelchen Blödsinn immer wichtiger verachtest, wenn du es auch aussprichst, ist wichtig, es muss ausgesprochen werden und es muss über deine Sinneserfahrungen gestellt werden. Also jeder hat Sinneserfahrungen, schlechte und gute und viele und wenige. Ja, die Sinne haben uns bestimmte Dinge vermittelt und daraus haben wir Rückschlüsse gezogen. Ja, wenn dieses und jenes ist, dann muss man so und so handeln. Und jetzt müssen wir umdenken und lernen, geistlich zu handeln, aus der Position in ihm. Fang an, es zu glauben, weil Glauben beginnt immer mit einer Entscheidung. Ja, du kannst was Gutes hören, kannst dich entscheiden, jawohl, das ist super, das glaube ich. Du kannst dich entscheiden und sagen, das kann nicht sein, das glaube ich jetzt nicht. Das ist mir zu hoch oder das ist doch ein Blödsinn. Die Entscheidung trifft man. So, dann entscheiden wir uns, das zu glauben, was die Schrift sagt. Und dann müssen wir aber auch im Glauben dabei bleiben. Weil es ist oft so, 2-3 Tage, ja, hat man es gehört, glaubt man, kommt ein bisschen ein Widerstand, schaut es nicht ganz so aus, ist der Glaube schon wieder futsch. Aber dann geht es erst der Glaubenskampf los, da musst du dabei bleiben. Nicht dich abbringen lassen. Bleib im Glauben, das muss ein Lebensstil werden, zu einer Gewohnheit. Ja, Gewohnheiten ist eine interessante Sache, aber wenn du Dinge eine Zeit lang immer so und so machst, wird es zu einer Gewohnheit. So ist es auch mit dem Glauben. Dann tust du dich leichter, wenn du was gewohnt bist. Dann reagierst du nach deiner Gewohnheit und musst dich nicht erst zwingen, so und so. Ich habe es letztes Mal gesagt, das ist so ähnlich, wie wenn ich mit der Gitarre ein Lied spiele, das ich schon 1000 Mal gespielt habe, dann brauche ich nicht mehr überlegen, welcher Akkord das jetzt kommt, weil das geht dann automatisch. Ein neues Lied, ja, da musst du halt erst einmal nochmal schauen, was kommt jetzt dran, wo geht's lang. Aber wenn man mal was gewohnt ist, dann geht es mehr oder weniger automatisch. So ist es mit der Position in Christus. Der Paulus hat beim Gleichnis nicht einen Weinstock benutzt, sondern einen Ölbaum. Gab es ja da unten in Israel viele Ölbäume und waren wertvoll. Und er sagt, dass wir in einen edlen Ölbaum eingepfropft sind, wenn wir in Christus Jesus sind. Und dann sind wir dieser Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig. Ein Bild für die Segnungen, für die, ja, die Fülle Gottes, für den, unterm Strich für den Segen Abrahams, weil der Ölbaum repräsentiert den Stammbaum von Abraham her, ja, zu Jesus, zu Christus. Ja, und wir sind in Christus Miterben des Segens Gottes, den Gott Abraham geschenkt hat. Und Abraham hat ihn weitervererbt an alle seine Söhne und Töchter. Isaac, Jakob und dann so weiter, bis hin zu Jesus. Und weil wir in Jesus sind, sind wir eben auch mit drin. Wir sind sozusagen der wilde Zweig, der unedle Zweig, der da in diesen edlen Ölbaum eingepropft wurde, in Christus eingepropft. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder, das ist der Leib. Also Jesus hat uns durch sein Blut erlöst. Und er hat uns von allen Folgen, von allen Auswirkungen der Sünde erlöst. Das müssen wir wissen, Krankheiten, Armut, Fluch, geistliche Schwachheit, Tod, Trennung von Gott und so weiter. Von allem Übel sind wir erlöst. Da lasst ihr nicht was einreden und sagen, ja, das kommt da erst einmal, wenn Jesus wiederkommt oder sonst was. Sicher, da ist perfekt. Aber jetzt, in ihm haben wir gelesen, in ihm haben wir, nicht werden wir haben, haben wir. Also lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen, wie man so schön sagt, sondern steh auf dem Wort. Du hast die Erlösung. Du bist von all diesem Zeug, das die Sünde in die Welt gebracht hat, freigekauft und erlöst. Der allerhöchste Preis wurde dafür bezahlt. Ja, der Tod eines sündlosen, gerechten, unschuldigen Menschen war der geforderte Preis. Das Gesetz hat es gefordert. Und Jesus hat das Gesetz damit erfüllt. Der ganze Preis wurde mit ihm bezahlt. Er hat sein gesamtes sündloses Blut für uns vergossen. Ja, wenn man das vorstelle, wie Jesus da geschlagen und gemartert wurde, ich kann mir vorstellen, dass da nicht mehr gerade viel Blut in seinem Körper drin blieb, ist, dass das unterm Strich alles rausgelaufen ist und zuletzt noch mit der Lanze durch den Brustkorb ins Herz gestoßen wurde, wahrscheinlich der letzte Tropfen dann noch rausgekommen. Das Blut hat die Erde, die sündige Erde getränkt. Damit wurden wir erlöst. Und damit können wir in den Segnungen leben, weil der Fluch der Sünde eben weggetan ist. Das hat alles Jesus getragen, ihn hat es getroffen. Und das ist die Sache, um die es einfach geht im Evangelium. Es geht nicht um Gebote und um Werke und um Leistung und um was noch alles, Wallfahrten und tralala. Er hat uns das alles geschenkt. Gut, Leute, da höre ich heute schon auf. Und wir wollen jetzt ihn auch preisen, weil ich glaube, wir wissen jetzt, er ist es wert, gepriesen zu werden.